Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ich finde, dieser Podcast ist ja ein Füllhorn des demokratiepolitischen Basiswissens.
Da bin ich absolut froh darüber, dass du das genauso siehst.
Das ist jetzt keine ganz große Überraschung.
Kommen wir mal von der Fiktion zurück zur Realität.
Gut ab, sehr schöne Überleitung. Ja. Nein. Also, ich glaube, es ist erklärungspflichtig. Könnte eine TikTok-Kampagne werden.
Nein, man braucht keine TikTok-Kampagne.
Man könnte damit gut Schindluder treiben.
Ich hätte meine Zweifel.
Aber lustig war's schon.
Servus Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe Zuhörende, bis rund beim Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und mir gegenüber wieder ein Mann, der das österreichische Zeitgeschehen stilprägend bespricht. Thomas Maurer, Kabarettist, der für die Phrase Mephisto Ott wahrscheinlich noch einen Preis in diesem Jahr gewinnen wird.
Ja, vielleicht macht sich's selbstständig. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren für den Karl Oehlinger in einem Werbespot die Selbstbeschreibung, ich bin der anonyme grüne Basiswappler, geprägt, und das ist dann, glaube ich, 20 Jahre in jedem Artikel über ihn aufgetaucht. Vielleicht gelingt es mit Mephisto Ott auch.
Gut, halten wir uns nicht mit den Höflichkeiten auf. Gehen wir rein in die härtesten Nachrichten dieser Woche, die jetzt einfach besprochen werden müssen.
Ja, bei uns in Kärnten.
Die Geschichte um Mephisto Ott, und Sie merken, ich finde die Phrase einfach so lustig, dass Sie immer wieder sagen werden in diesem Podcast, hat einen neuen Spin bekommen. Und zwar in Form einer Parteiaussendung der Grünen Eva Blimlinger. Und jetzt kommt selten mal vor, dass ich was Positives über die Frau Blimlinger sage, zumal sie Mediensprecherin ist. Und ich finde da wirklich sehr, sehr viele Verfehlungen sich in den letzten Jahren geleistet hat.
Kann man so sagen. Also ja. Das gehört zu meinen zeitgeschichtlichen schlechten Gewissen, dass ich nicht vor einigen Jahren, als viele Leute zu mir gesagt haben, na, die ist WIF, die ist gut, nicht gesagt habe, aber halt doch die Goschen. Aber ich habe es auch nicht besser gewusst. Ich habe auch erst den Praxistest benötigt.
Ja, Eva Blimlinger hat eine Aussendung gemacht und ich zitiere jetzt daraus. Während seiner Dienstzeit führte Ott mehrmals illegale Abfragen zu persönlichen Daten von antifaschistischen AktivistInnen und deren privates und familiäres Umfeld durch. Es wird vermutet, dass er diese Daten an rechtsextreme oder FPÖ-PolitikerInnen, auch da gendert sie natürlich, weitergeben wollte. Die Hintergründe sind aber weiterhin unklar. Zumindest bei einer betroffenen Aktivistin kam es in der Zeit der Datenabfrage zu einem Angriff an deren Wohnadresse durch Neonazis, obwohl diese, also die Aktivistin, einer Meldesperre unterlag.
Ja, aber für sowas hat man eine Dienstkokarde. Und wie gesagt, ich würde es vielleicht durch und oder ergänzen. Also Rechtsextreme und oder FPÖ-Abgeordnete.
Ja, das wäre insofern absolut gerechtfertigt. Gleichzeitig da jetzt ganz kurz ein Einschub und Kritik an Blimlinger. Parteien können so oder so Abschriften aus dem Melderegister bzw. eben der Wählerverzeichnis machen. Ich wollte mich selber mal sperren lassen, aus Gründen, weil mir eine Partei angezeigt hat. Da habe ich mir gedacht, nein, jetzt habe ich noch keinen Bock, dass die mir auch noch irgendwie zusätzlich privat belangen werden. War dann höflich, wollte meine 70 Euro am Meldeamt zahlen. Die haben gesagt, ja, aber Parteien dürfen sowieso abschreiben aus dem Wählerverzeichnis.
Auch Gesperrte? Ah, da braucht man gar keinen Mephisto.
Man braucht keinen Mephisto Ott. Scheinbar wusste das niemand bei der FPÖ oder in Neonazi-Kreisen, dass man auf anderen, wesentlich legaleren Wege auch zu den Meldeadressen kommen könnte.
Na, das schon her. Na, wieder was gelernt. Ich finde, dieser Podcast ist ja ein Füllhorn des demokratiepolitischen Basiswissens. Merke immer wieder, dass da bei mir doch erhebliche Schlaglöcher gibt, und für das Auffüllen dieses aktuellen Schlagloches danke ich sehr herzlich.
Ja, und auch bei anderen Hörerinnen und Hörern haben wir jetzt einfach dieses Schlagloch aufgefüllt, weil sie meinen, ja, da tut er dann ein bisschen spionieren, ein bisschen was ausspechteln. Nein, es ist natürlich schon etwas geschehen, wenn bei Aktivistinnen plötzlich Neonazis vor der Tür stehen.
Da ist, kann man so sagen, definitiv was passiert. Und es ist ja das alles auch gar nicht so drollig. Ich meine, es hat drollige Aspekte. Russische Spione mit Kärntner Zungenschlag ist an und für sich ein sehr schöner Komödieneinfall. Aber in der Sache ist es natürlich ein unglaublicher Staatsskandal auf der Staatssicherheitsseite, und dass es diese Nebenaspekte auch noch gibt, ist recht unappetitlich. Also dass natürlich russischerseits auch Rechtsradikale und oder SPÖ-Abgeordnete herzlich willkommen sind, weiß man. Also alles, was ein bisschen Unruhe und statische Bröckeligkeit in die westlichen Demokratien bringt, wird von Russland gefördert, das weiß man. Aber dass es dann doch sich so absurd einfach, ja, dass das ein, zwei, drei Leute wieder sind und die seit Jahrzehnten unbehelligt, obwohl man eigentlich sie denkt, na, irgendwas ist da nicht ganz frank. Und auch offenbar aufgrund des Beamtendienstrechts nicht kündigbar waren vorher. Also es ist schon ziemlich, ich habe es noch nicht ganz verstoffwechselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das braucht noch eine Zeit lang, aber es wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten.
Ja, definitiv. Egisto Ott, wie der Mann bürgerlich heißt, ist ja in U-Haft, hat es anders gemacht als Martin Weiß, sein Kompagnon, der in die Emirate evakuiert wurde.
Ja, das ist die Frage, war sich der so sicher, dass jetzt so lange nichts passiert ist und dann auch nichts passieren wird? Oder kann, das gibt es ja auch oft, ich meine, ein Kärntner vielleicht mit Leib und Seele, der sich
ein
Leben außerhalb überhaupt nicht vorstellen kann.
Ich glaube tatsächlich, es ist es, dort weiter in U-Haft sitzen, wo andere Urlaub machen.
Ja, gibt es eine Strafanstalt in Kärnten, damit man dann im Zweifelsfall wenigstens...
Es gibt eine mitten in der Stadt. Sie wollen allerdings auch eine neue am Flughafen bauen, weil, naja, der ist nicht so genutzt.
Ja, das ist richtig. Da ist auch die Lärmbelästigung, glaube ich, heute in Grenzen.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Von einem mutmaßlichen Verbrecher, der in den Emiraten Zuflucht gesucht hat, zu einem noch nicht rechtskräftig verurteilten anderen Österreicher, der jetzt in den Emirates einen Job gefunden hat.
Okay.
Ja, wir sprechen über Ex-Kanzler Stefan Wenig.
Ja. Nein. Also bitte, ich glaube, das ist erklärungspflichtig.
Ja, genau. Ich habe gerade ein Buch vom ehemaligen ORF-Journalisten Eugen Freund zu lesen bekommen, und er hat über die Festplatte geschrieben, und da kommt ein Kanzler darin vor, der Stefan Wenig genannt wird und auch sonst relativ nah an der Realität eines anderen Ex-Kanzlers gezeichnet wird. Gemeint ist natürlich Sebastian Kurz. Und kommen wir jetzt mal von der Fiktion des Eugen Freund, übrigens lesenswertes Buch, falls Sie sich's gönnen wollen, ist in dieser Verlag erschienen. Kommen wir mal von der Fiktion des Eugen Freund zurück zur Realität. Als Sebastian Kurz Kanzler war, ist er eine Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eingegangen, um im Bereich Wasserstoff zusammenzuarbeiten. Das war damals schon einmal ein bisschen bemerkenswert, würde ich sagen, weil die ganze Autoindustrie hat gesagt, naja, es geht eher in Richtung E-Auto und Wasserstoff. Sehr schönes Bild im Kopf, das jetzt erzeugt wird, ist der Champagner der Energiewende. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt des Bundeskanzlers wurde Kurz dann Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft von Masdar. Das ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das eben den Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate gehört. Bemerkenswert, Sebastian Kurz, der ja, wenngleich nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehend, Kraft Amtes, immer noch sehr mitteilungsbedürftig ist, hat niemand davon was gesagt, hat das auch aus seiner Homepage nicht ausgewiesen, auch der Konzern will dazu nichts erzählen, beziehungsweise irgendwie offenlegen. Muss ich, glaube ich, mal eine Lanze für Sebastian Kurz in der ganzen Sache brechen?
Wollte ja gerade.
Ja, genau. Also ich würde sagen, man kann ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er bereits als Kanzler seinen Einstieg dort in dieser Energiegesellschaft geplant hat oder irgendwie geplant hat, dort als Geschäftsführer einer Europatochter tätig zu werden, weil er ist ja nicht so freiwillig so früh aus dem Amt geschieden.
Das ist richtig, also vielleicht war der Plan etwas langfristiger. Aber man muss auch sagen, dass Sebastian Kurz sich da eben nicht als weltanschaulich verbohrter Ideologe erweist, weil er einerseits für Peter Thiel arbeitet, der Staaten an und für sich eher abschaffen möchte, beziehungsweise auf Aufrechterhaltung eines Militärbetriebs reduzieren. Und dann aber doch auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, wo der Staat praktisch der Alleinherrscher und auch fast größte Unternehmer ist. Also das heißt, er ist nicht festgelegt, er ist weltanschaulich offen und, glaube ich, arbeitet auch an seiner eigenen Weltsicht noch diesbezüglich. Was er sicher auch mitgenommen hat, ist, dass er große Liebe zum Parlamentarismus hat. nicht entwickelt, das hat er selber gesagt in seiner Kanzlerzeit. Also ich bin ganz neugierig, wo irgendwann einmal wird er wahrscheinlich sein weltanschauliches Manifest veröffentlichen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt. Diese ganze Wasserstoffgeschichte, ich meine, es ist ja, soweit ich es verstanden habe, eher Wasserstoff wahrscheinlich irgendwann einmal vernünftig für Großindustrieanlagen, wo es halt nicht anders geht. Also
genau, wo man einfach die Prozesslogik eines Gases braucht, beziehungsweise eines Wasserstoffs, um Hitzen zu erzeugen, ähnliches mehr, damit man ja chemische Prozesse auslösen kann.
Exakt, und eventuell für Flüge oder sowas ist es mal angedacht, aber es ist irrsinnig ineffizient in der Herstellung im Vergleich zu Strom direkt. Und deswegen hat auch die Industrie vernünftigerweise irgendwann einmal gesagt, das wird es wohl nicht werden, vor allem nachdem ja die deutsche Industrie sich jahrzehntelang gegen jede Vernunft gewehrt hat, mit dem Resultat, dass sie jetzt irgendwie doch ein bisschen Wasser schöpfen müssen, um nicht komplett abzusaufen. Aber außer Sebastian Kurz und Christian Lindner und ein bisschen Karl Nehammer, aber ich glaube, der hat es auch nur von den zwei aufgeschnappt, glaubt niemand, dass Wasserstoff im Individualverkehr irgendeine Lösung sein kann. Und ob es der Herr Lindner und der Herr Kurz glauben, ich glaube, der Bundeskanzler glaubt es wirklich, weil es ihm wer gesagt hat, aber vielleicht werden wir auch Christian Lindner eines Tages als Geschäftsführer einer den Vereinigten Arabischen Emiraten zuzurechnenden Firma wiedersehen. Ganz große Überraschung wäre es, glaube ich, nicht.
Ja, wobei auch da muss ich eine ganz kurze Ergänzung einbringen. Sebastian Kurz hat da schon in Kreisen der JVP eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet, denn auch der Kärntner Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnigg hat einige Zeit lang tatsächlich von Kärnten als Wasserstoffmodellregion gesprochen. Und als jemand, der regelmäßig zwischen Klagenfurt und Graz pendelt, habe ich mir dann gedacht, ja, aber verdammt, was mache ich dann, wenn ich die halbe Fahrtstrecke im anderen Bundesland erledigen muss? Werde ich in Graz je eine Wasserstofftankstelle dann finden? Tatsächlich sollte ich mal irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ein Wasserstoffauto fahren?
Nein, ich glaube, es wird sein wie beim Pony Express. Du wirst auf der Back, wirst du umsatteln.
Ja, auch diese Geschichte, wie gesagt, wird den einen oder anderen Weiterdreher bekommen. Man hat ja gerade erfahren, dass Thomas Schmidt demnächst vielleicht tatsächlich den Kronzeugenstatus durch die Staatsanwaltschaft zugesprochen bekommen könnte. Man weiß es nicht genau.
Man munkelt. Und nachdem wir hier ein seriöses Informationsmedium sind, munkeln wir nicht mit.
Genau.
Aber lustig war es schon.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ist jetzt auch auf TikTok. Aber ich tanze nicht. Versprochen. Lautete dazu sein Kommentar auf X dann allerdings wieder. Also er bespielt alle Plattformen. Ehrlicherweise relativ angezipft ist mein Eindruck, aber das können wir nachher noch darüber diskutieren. Wenn man allerdings so angezipft ist wie Olaf Scholz auf TikTok, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum macht er das? Was ist die Motivation bzw. das Motiv hinter so einer Aktion? Und bin da ein bisschen in die Zahlen reingedriftet. TikTok hat mehr als 20 Millionen deutsche Nutzer und ist bei den 14- bis 25-Jährigen, also eh die Zielgruppe, die man überhaupt sehr schwer erreicht, noch schwerer mit politischen Inhalten erreicht, das führende App bzw. die meistgenutzte App. Und die Zahl, die ich da gefunden habe in einer Studie, ist tatsächlich sehr, sehr schockierend, nämlich 1,5 Stunden pro Tag, die in dieser App verbracht wird. Und das heißt, wenn du dir am Ende des Tages dann irgendwie mal erschöpft niederlegst und deine Bildschirmzeit anschaust und du siehst 1,5 Stunden TikTok, da fragst du dich schon, ob man nichts Besseres im Leben zu tun hätte haben können. Mein persönlicher Ansatz.
Ja, hast du 1,5 Stunden TikTok am Tag?
Nein.
Eben, deswegen... Wer weiß, wie glücklich die Menschen sind, die 1,5 Stunden TikTok am Tag schauen. Also.
Ja, zweite These, warum Scholz vielleicht jetzt doch noch auf TikTok gegangen ist, wo es ja schon länger angekündigt war, aber sich dann offenbar aus irgendwelchen Gründen verzögert hat. In diesen Tagen bricht er zu einer China-Reise auf und hofft vielleicht auch dort auf den einen oder anderen gewaltigen Auftrag aus dem Reich der Mitte, wie das jetzt irgendwelche Leitartikler wieder mal nennen würden. Das heißt, so vielleicht war das auch einfach so sein Beitrag für die Außenhandelsbilanz, dass man da sagt, ja, jetzt gehe ich halt auf TikTok, um den Chinesen eine Freude zu machen. Dafür sollen sie aber jetzt uns wieder, keine Ahnung, Siemens Eisenbahnen oder irgendwas aus der Ecke abkaufen.
Ja, also ich glaube aber die Zeiten, wo China seine Infrastruktur mit deutschen Industrieprodukten aufgebaut hat, die sind fürs Erste vorbei. Und ich glaube nicht, dass die schiere Dankbarkeit, da müsste da schon wirklich tanzen, glaube ich, der Scholz auf TikTok. Also damit die Chinesen sagen, okay, das lassen wir gelten. Wir drosseln unseren E-Auto-Export nach Deutschland. Also da müsste sehr gut tanzen, glaube ich. Was mir übrigens jetzt nur gerade eingeschossen ist, also Olaf Scholz erinnert mich, und das ist jetzt natürlich wieder, da werden wir die Zielgruppe der 14- bis 24-Jährigen nicht erreichen, aber es gab in den 90ern die recht teuer gemachte und sehr schlechte Krimiserie Peter Strom, wenn du dich an die erinnern kannst. Und der Peter Strom war ein kleiner, knurriger, kahlköpfiger, etwas muskulöser als der Scholz, aber ich finde, man könnte damit gut Schindluder treiben. Also ich habe vergessen, wie der Schauspieler geheißen hat, er lebt auch nicht mehr, aber das, der war so eine Art deutscher Superagent und hat ständig teure, dicke Autos zerschrottet und Faustfeuerwaffen leergeschossen. Vielleicht kann Olaf Scholz ist Peter Strom, könnte eine TikTok-Kampagne werden. Ich sage es nur, wenn es dazu kommt, möchte ich allerdings mitschneiden. Natürlich. Das
finanziell
natürlich.
Ja, aber ich hätte meine Zweifel, ob diese TikTok-Kampagne tatsächlich erfolgreich werden könnte, denn sofern sie da irgendwie China-kritisch wäre, würde sie downgeratet werden von TikTok. Das hat jetzt eine Studie gezeigt, alles was in Richtung Uiguren geht oder was andere Thematik, die China bzw. die kommunistischen Machthaber dort ein bisschen negativ darstellen ließe. Das wird, und das hat jetzt wirklich eine massive Studie gezeigt aus den USA, wirklich, wirklich konsequent runtergehalten von TikTok, weil man will einfach nicht, dass auf dieser Plattform Kritik laut wird an Themen, die der KP in der einen oder anderen Form kritisch werden könnten.
Das ist jetzt keine ganz große Überraschung.
Ja, aber es ist gut, dass man
zumindest schwarz auf weiß mit Evidenz hat. Ja,
ja, und man hat es ja auch auf andere Ebene auf Evidenz, weil die Grazer Bürgermeisterin Elke Karte zum Beispiel mal unlängst in einem Interview gesagt, na also China hat nie jemandem was angetan. Vielleicht ist sie ja tatsächlich auch eine der Frauen, die TikTok als Informationsquelle nutzen und sagt sie, wenn es auf TikTok keiner sagt, dass was Schlimmes ist, dann kann es ja nichts sein.
Naja, man muss sagen, daran stimmt immerhin, dass die chinesische Geschichte zwar unglaublich brutal und blutig ist, aber in der Regel darin bestanden hat, dass Chinesen schreckliche Dinge angetan hat, außer man geht ein paar hundert Jahre zurück.
Oder man geht
sozusagen, wo man dann irgendwelche Völker eingemeindet hat, die mittlerweile halt sich wahrscheinlich auch als chinesisch verstehen, aber tatsächlich ist das ja ein Landimperium, wo wie die bekanntesten Beispiele natürlich Tibet und Uiguren und so weiter. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles Han-Chinesen sind und viele von dem, was sich heute als Han-Chinesen versteht, waren früher Akane. Aber im Großen und Ganzen hat China seine Irrsinnsdinge innerhalb der eigenen geografischen Grenzen größtenteils ausgetragen. Also die haben doch im 19. Jahrhundert, glaube ich, den blutigsten Konflikt der bekannten Geschichte gehabt, den Taipei-Aufstand,
ja, genau.
30 Millionen Tote, Wallaway, kommt bei uns in der Schule, aber interessanterweise eigentlich, glaube ich, war 35, als ich von dem das erste Mal gehört habe. Aber
wir könnten mal auf TikTok suchen, ob es ihn dort gibt.
Ja, weil ich glaube, das geht, weil ja dieser Gegenkaiser, der war ja eine ganz bizarre Figur, der ist so an der Beamtenprüfung mehrfach gescheitert und hat damit sozusagen dieses Elite-Leben verwirkt gehabt. Da konnte man nur dreimal antreten, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist er mit Missionaren in Kontakt gegangen und dann ist ihm aufgegangen, dass er Jesu Bruder ist. Und hat dann in so einer merkwürdigen Buddhismus-Christentum-Synkretismus-Form sich zum Kaiser und Heiland ernannt, hat dann aber größtenteils seine Amtshandlung darauf beschränkt, sich die Fingernägel sehr lang wachsen zu lassen und ich glaube 1500 Konkubinen zu haben. Und währenddessen ist das Land halt in Bürgerkriegen untergegangen, an denen sich halt jede Sorte Gangster auch als Warlords beteiligt haben. Und am Schluss sind die Engländer gekommen, die einfach die schwachen und unfähigen Qin als Herrscher behalten wollten, weil sie mit denen machen konnten, was sie wollen. Und haben die ganzen Aufständischen dann mit moderner westlicher Technologie niedergemetzelt. Das ist eine kleine Abschweifung. Wir wollten eigentlich über TikTok reden. Aber schauen, was da drüber auf TikTok gibt. Ja.
Ja, beziehungsweise falls Sie sich umfassender informieren wollen zu dieser Thematik eines innerchinesischen Konflikts, ich stelle Ihnen die Episode des fantastischen Podcasts Geschichten aus der Geschichte in die Shownotes. Da wird es insgesamt in einer Stunde lang erklärt, was der Thomas jetzt probiert hat, in 3,5 Minuten zusammenfassen. Das ist quasi das YouTube vom Podcast. Keine Ahnung, ob der Vergleich jetzt gestimmt hat, aber ich stelle es Ihnen in die Shownotes.
Und jetzt kommt die Werbung.
Falls Sie sich auch radikalisieren wollen, kommen Sie am kommenden Samstag einfach zum Podcast-Festival der kleinen Zeitung.
Hut ab, sehr schöne Überleitung.
Ja, ich weiß zwar nicht, ob wir beide auch irgendwas Rabiates sagen werden, aber nehmen Sie uns einfach als Ausrede.
Oder schauen Sie uns auf YouTube und lassen Sie einfach automatisch die Empfehlungen folgen. Also binnen 20 Videos sind Sie garantiert bei der jüdischen Weltverschwörung.
Ja, definitiv, slawische Weltverschwörung. Man sollte auf meinen Nachnamen denken, da kommt man vielleicht in eine andere Ecke rein. Ja. Na, wobei, du bist Maurer, Freimaurerei, könnte auch noch was rauskommen.
Ja, stimmt.
Ja, wir sind jedenfalls in gewohnter Form und in gewohnt kritischer und satirischer Form live, glaube ab circa 19 Uhr. Natürlich mit Live-Musik, mit Live-Rubriken. Und weil sie sich schleimen, weil sie es am Samstag einfach nicht ins Schauspielhaus schaffen, ein kleines Ding sei schon verraten, werden wir dann am Samstagabend noch Party machen, wird unser Producer die ganze Nacht sitzen, die Sendung ausproduzieren und dann können Sie bereits am Sonntag in der Früh das hören, was wir am Samstag live in Graz reden werden. Freuen Sie sich
also,
drauf.
Da muss ich sagen, besser geht's nicht. Hut ab beim technischen Stab der Kleinen Zeitung.
Ja, und weil Thomas Maurer ad personam selbst nicht so einen technischen Stab hat, ist er dann in der Woche drauf nach dreimal in Graz.
Ja, persönlich, weil das geht anders gar nicht. Mehrfach mit meinem Kafka-Abend, zwei Abende im Theatercafé. Und
genau,
mit
am 19. und 20.
Ja, danke sehr. Und mit den Herren Schäuber und Balfrader als Staatskünstler im Post, aber noch nicht ganz, ich sag's beiläufig, fast aber noch nicht ganz ausverkauften Grazer Orpheum. Die Ersten werden die Ersten sein.
Genau, das findet am Dienstag statt.
Jupp.
Denk doch einer an die Kinder.
Zugsunglücke schaffen es ja seltener in unserem Podcast aus verständlichen Gründen. Ich würde mal sagen, über unverschuldetes Leid kann, darf, soll man einfach nicht satirisch sprechen und der Nachrichtenwert ist ehrlicherweise auf Dauer auch nicht so gegeben. Es gab dann jetzt aber doch ein Zugsunglück in Österreich, das alle Medien beschäftigt hat und deswegen müssen wir auch ein bisschen darüber sprechen, denn die Lilliputbahn im Wiener Prater ist entgleist.
Ja.
Ja, alle Nachrichtenplattformen haben darüber quasi gleichlautend berichtet. Ich habe da ganz kurz mal meinen Google Alert durchgeschaut, was es da sonst noch geben könnte zu der ganzen Thematik. Dann gab es auch mal eine Geschichte, Anschlag auf die Lilliputbahn, Chronologie einer Katastrophe. Habe dann gesehen, das war die Tagespresse. Deswegen immer der Hinweis, machen Sie ein bisschen Quellenkritik. Hab dann aber auch eine andere Geschichte von der Presse gefunden, dass Russland angekündigt hat, beziehungsweise man herausgefunden hat, Russland wird in den nächsten Wochen, Monaten europäische Infrastruktur angreifen.
Mhm. Und das ist doch...
Es ist in der Nähe zur UNO-City. Es könnte ja sein, dass man da in der Mittagspause über Verhandlungen über das Weltenwohl, man sich ein bisschen entspannen will und Lilliputbahn fährt.
Es ist eigentlich wirklich, wenn man jetzt nicht blöd auf die U2 ausweichen will, ist es wirklich die Hauptverkehrsverbindung zwischen Broderstern und Stadion. Also muss man natürlich sagen. Also es ist ein Anschlag auf die österreichische oder zumindest Wiener Identität. Und ich möchte nicht ausschließen, dass das politische Hintergründe hat. Also vielleicht taucht noch ein Bekennerschreiben auf, dass man Mephisto Ott freilassen möchte. Ansonsten es zu Attentaten auf die Böstlingberg-Zwergerlbahn kommt in Linz oder sowas. Man weiß es noch nicht.
Du meinst also so etwas wie eine zweite Generation des BVD. die zweite Generation des RAF wurde ja letzten Endes auch nur gegründet oder aus der Taufe gehoben oder hat sich formiert, um die erste Generation freizupressen.
Ja, ich weiß nicht, ob du da jetzt nicht im Scherz etwas angesprochen hast, das im Zweifelsfall dazu führt, dass deine Meldedaten von irgendjemandem ausgehoben werden.
Österreichs Banken schrauben den Jahresgewinn auf insgesamt 14,1 Milliarden Euro hoch. So schreiben wir es von der Kleinen Zeitung und wir führen dann noch ein bisschen näher an das Ganze aus. Laut Daten der Nationalbank erzielen die österreichischen Banken 2023 ein kräftiges Plus. Insgesamt legten sie um 38% zu. Interessant daran, die Betriebserträge der Banken lagen im vergangenen Jahr bei 5,3 Milliarden Euro. Das sind 16,6% über dem Vorjahreswert. Und vor allem die Zinsen haben sie da jetzt doch tatsächlich einmal ausgemacht, dass man da ein bisschen, ja, würde man sagen, absahnen konnte. Wobei es nicht nur ja, das Zinsergebnis ist, aber trotzdem eine fantastische Summe. Oder man muss sich freuen über den Wirtschaftsstandort Österreich, uns geht es wieder gut. Wenn es den Banken gut geht, geht es
den Banken
gut.
Geht es auch. Ich bin heute auch deutlich ausgeschlafener, erwacht als sonst, weil sich das abgezeichnet hat. Und
ja, es gibt nur einen Menschen, den wird das irgendwie nicht so freuen. Der gute Mann heißt Anas Abuzarkoğ und ist Vorstandsvorsitzender der BAWAG, Bank für Arbeit und Wirtschaft.
Sollte man immer einmal gewesen, ja.
Ja, der hätte nämlich laut aktuellem Vergütungsbericht 9,039 Millionen Euro verdienen sollen. 5,8 Millionen Euro waren quasi mal so das Gesamtfixum und 3,2 Millionen Euro wären der Bonus gewesen. Jetzt hat sich allerdings die Hauptversammlung dagegen ausgesprochen. Also die Aktionäre haben gesagt, ja, die höhere Dividende auf jede Aktie, die nehmen wir und die liegt mittlerweile bei 5 Euro pro Aktie. Zuvor war es bei 3, irgendwas. Also da hat man gesagt, ja, das nehmen wir mit, aber dem Bankvorstand, das wollte man das nicht gönnen. Der Aufsichtsrat kann jetzt natürlich noch einmal gesondert über diese Vergütung bzw. eben den Bonus entscheiden. Aber das ist ja jetzt irgendwie, jetzt reißt die BAWAG schon über 600 Millionen Euro Gewinn und dann will man nicht einmal die Bohren nicht abdrucken.
Ja, also das steht, finde ich, in einer groben Missproportion, wenn man zum Beispiel es mit ORF 3 vergleicht, die, glaube ich, 4 Millionen Gesamtbudget haben und der Herr Schober und die Frau Zierhut gemeinsam verbrennen fast eine Dreiviertelmillion davon, dann muss man sagen, hätte dem BAWAG-Vorstand eigentlich eine doch deutlich fettere Remuneration zugestanden.
Da bin ich absolut froh darüber, dass du das genauso siehst. Und falls Sie sich noch ein bisschen tiefer in die Daten des Transparenzberichts des ORF einlesen wollen. In dieser Woche wurde die vollständige Liste veröffentlicht, mit sehr interessanten Namen drauf, habe ganz, ganz viele nicht gekannt, obwohl ich nicht nur Eva Blimlinger aus der österreichischen Medienpolitik jetzt einigermaßen näher kenne. Wir stellen die Links in die Shownotes und Sie können sich da einmal durcharbeiten. Das ist eine sehr brisante und durchaus interessante Liste. Hast du sie schon gelesen?
Nein.
Okay.
Okay, das ist ein bisschen so wie bei der Nachspeise. Das Beste hebt man sich für den Schluss auf.
Sehr gut. Sie können sich auch noch was für den Schluss aufheben, beziehungsweise für den Sonntag aufheben, falls Sie es nicht am Samstag zu uns in den Live-Podcast schaffen. Wie gesagt, die Folge gibt es am Sonntag bereits zu hören. Und falls Sie dabei den Wien-Marathon laufen wollten, ich glaube, der ist jetzt schon am kommenden Sonntag.
Ist das und ich hab vergessen trainieren dafür. Na geh.
Ja, wir werden es so lang machen, dass Sie zumindest, wenn Sie schnell sind, 10 Kilometer schaffen.
Okay.
Passt. Wir gehen jetzt trainieren, damit wir am Samstag fit für Sie
ja,
sind.
Ja, wie schauen wir sonst aus, ja.
Ja, genau. Und sagen, deswegen noch nichts mehr. Wir lassen professionell abmoderieren.
Bitte.
Tschüss und schleicht euch.